Ja, ich habe schon mal angedeutet vorhin, wir dürfen heute 3 Personen als Mitglieder in der Gemeinde aufnehmen. Und ich finde, es ist ein großes Geschenk, wenn man in Gemeinde Heimat findet. Und es ist nicht nur irgendeine Heimat, es ist geistliche Heimat. Und ja, wir werden nachher noch einiges zum Thema Mitglied werden hören. Aber vorher wollen wir uns in der heutigen Predigt einen Text anschauen, der auf den ersten Blick irgendwie gar nichts mit Mitglied werden oder Heimat finden zu tun hat. Denn es ist ein Text, der eigentlich im Großteil darum geht, dass jemand weggeht, dass jemand etwas verlässt, etwas loslässt, sich nicht auf einen bestimmten Ort festlegt. Und wer jetzt enttäuscht ist, dass ich die Predigt so gar nicht auf die Mitgliederaufnahme abgestimmt habe, den kann ich beruhigen, denn der heutige Predigttext ist nur auf den ersten Blick gar nicht in Verbindung mit Heimat, mit Ankommen zu bringen. Und schauen wir tiefer, dürfen wir merken, dass gerade in puncto geistliche Heimat finden einiges in diesem Vers, in diesem Text drinsteckt. Und der Text schließt ein bisschen an das an, was wir letzte Woche gehört haben. Andreas Klotz war bei uns und wir haben über Jakob, den Mutmacher, gehört. Und Grundlage für die Predigt von Jakob ist ein anderer Glaubensvater, nämlich Abraham. Und der wohl bekannteste Text von Abraham oder über Abraham ist 1. Mose, ist Genesis 12, 1 bis 4. Und den möchte ich uns einmal vorlesen und ich lese ihn aus der Elberfelder Übersetzung und wir haben auch in der Präsentation den Text mit hier vorne abgedruckt. Genesis 12, 1 bis 4. Abrahams Berufung und Auszug nach Kanaan. Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus dem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abram ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir für diesen Text. Ich danke dir, dass du uns anhand von Abram zeigen möchtest, was es heißt, geistliche Heimat zu finden. Und so bete ich, dass du zu uns durch diesen Text sprichst, uns verstehen lässt, was du uns sagen möchtest und uns zeigst, dass du da bist. Amen. Abrahams Berufung und der Auszug nach Kanaan. Es gibt wahrscheinlich wenig Personen im Alten Testament, über die so viel gepredigt wurde wie über Abraham. Und ich muss zugeben, über diesen Text habe ich in Andachten oder Predigten auch schon öfter geredet, als ich es vielleicht über andere Texte getan habe. Kann vielleicht daran liegen, dass gerade dieser eine Vers mit dem Segnen und Segen sein mein Taufvers ist. Und ich habe mich trotzdem entschieden, diesen Text heute noch einmal mitzubringen. Warum? Aus 2 Gründen. Erstens, weil dieser Text die Frage beantwortet, was uns hilft, geistliche Heimat zu finden. Das ist ja das, was heute auch durch die Mitgliedsaufnahme so ein bisschen über dem Gottesdienst steht. Das ist passend für die, die wir heute neue Mitglieder aufnehmen dürfen. Es ist aber auch passend für diejenigen, die bereits in Helmeroth geistliche Heimat gefunden haben oder die sich vielleicht wünschen, nochmal neu in der Gemeinde geistliche Heimat zu sehen, wahrzunehmen. Warum spreche ich noch über den Text heute? Weil häufig, logischerweise, schwerpunktmäßig, Abraham und weniger sein Umfeld in den Blick genommen wird, wenn man über diesen Text spricht. Sein Umfeld, die Menschen, die ihn geprägt haben, die Menschen, die eine Rolle gespielt haben, da wo er gewohnt hat. Es sind aber gerade diese Dinge, das, was ihn umgeben hat, was in Bezug auf Heimat finden ganz, ganz wichtig ist und was Abrahams Leben besonders geprägt hat. Denn Gott fordert nicht umsonst Abraham dazu heraus oder dazu auf, sein Land, seine Verwandtschaft und das Haus seines Vaters zu verlassen. Gerade diese drei Lebensbereiche hätten ihn daran hindern können, seine geistliche Heimat in dem Land zu finden, welches Gott ihm zeigen wollte. Und weil hinter der Frage, was dabei hilft, geistliche Heimat zu finden, steckt sich auch zu fragen, was hinderlich daran sein kann, geistliche Heimat in der Gemeinde zu finden, oder positiver gesagt, was es braucht, um geistliche Heimat in der Gemeinde zu finden, wollen wir uns heute mal mit genau diesen drei Dingen beschäftigen, die Abraham verlassen soll, um in seine neue Heimat kommen zu können. Und wir starten mit diesem ersten Auftrag Gottes, mit dieser ersten Aufforderung an Abraham damals noch, aber der Einfachheit halber sage ich jetzt immer Abraham, ist ja dasselbe gemeint. Und da sagt Gott, geh aus deinem Land. Und bei dieser Aufforderung stehen wir vor einer kleinen exegetischen Herausforderung, denn wir haben gerade in Vers 4, kurz nach diesem Auftrag Gottes gelesen, dass Abraham 75 Jahre alt war, als er aus Haran zog. Logischerweise könnte man daraus schließen, dass Gott Abraham also in Haran berufen hat. Jetzt ist es allerdings so, dass wir im Kapitel vorher, also in Genesis 11, 31, Folgendes lesen. Und Terach, also der Vater von Abraham, nahm seinen Sohn Abraham und Lot, den Sohn Harans, seines Sohnes Sohn, und Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abraham, und sie zogen miteinander aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um in das Land Kanaan zu gehen, und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Hier wird deutlich, dass diese ganze Reise eigentlich nicht in Haran, sondern in Ur, in Chaldäa, begonnen hat. Und das wird uns auch an anderer Stelle bestätigt. Zum Beispiel im Neuen Testament lesen wir in Apostelgeschichte 7, 2 bis 4, dass Stephanus, ein Nachfolger Gottes, Folgendes vor dem Hohen Rat gesagt hat, vor dem er sich verantworten musste. Ihr Brüder und Väter, hört, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und von da siedelte er ihn, nachdem sein Vater gestorben war, in dieses Land um, in dem ihr jetzt wohnt. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, ehe er in Haran wohnte. Und später heißt, da ging er aus dem Land der Chaldäer, also Ur in Chaldäa, und wohnte in Haran. Wir merken also, Abraham wurde in Ur in Chaldäa von Gott berufen und hatte einen Zwischenstopp in Haran eingelegt. Warum wir jetzt in Genesis 12, Vers 4 von der Berufung lesen, bevor er dann aus Haran weiterzieht, ist nicht so ganz klar. Entweder hat Gott die Berufung dort in Haran nochmal wiederholt, nochmal ausgesprochen, was Abraham dann zum Weiterziehen ermutigt hat, oder man müsste diese Berufung, die wir gerade gelesen haben, so verstehen, dass hier von was berichtet wird, was in der Vergangenheit schon passiert war, schon abgeschlossen ist, so nach dem Motto, und der Herr hatte zu Abraham gesagt, also damals, als er in Ur noch gelebt hat. Beides ist möglich, aber unterm Strich gar nicht so wichtig, denn Fakt ist, dass mit dem Land, welches Abraham verlassen soll, Ur in Chaldäa gemeint ist. Und warum mache ich diesen ganzen großen Umschlag? Weil dieses Land wichtig ist für alles das, was Abraham zu diesem Zeitpunkt verlassen musste. Dieses Land hatte es in sich. Denn Ur war damals war das Zentrum einer hochentwickelten Kultur. In der Glanzzeit von dieser Stadt gab es schon dort gepflasterte Straßen, Baumalleen, Schulen, Dichter und Schriftgelehrte. Es entstanden großartige Werke in Architektur und Kunst, und das Königreich hatte sogar schon eine eigene Verwaltung. Und dass diese Stadt ihrer Zeit meilenweit voraus war, hat 1923 der Archäologe Charles Woolley festgestellt, denn er hat in einem Megaprojekt angefangen, die Ausgrabung dieser Stadt vorzunehmen. Und dabei hat er gewöhnliche Wohnhäuser freigelegt. 2 Etagen, 13 bis 14 Zimmer. Und auch wenn aktuell erst ein Fünftel ausgegraben ist, weiß man, dass diese Stadt ihrer Zeit meilenweit voraus war. Und hier auf dem Bild sieht man eine riesige Tempelanlage in Ur, auf die komme ich gleich nochmal zu sprechen. Geh aus deinem Land. Wenn man das hört, was Ur für eine Stadt war, dann wird erst einmal deutlich, was Gottes Aufforderung, dieses Land zu verlassen, bedeutet hat. Es bedeutete für Abraham, die Komfortzone der damaligen Zeit schlechthin zu verlassen. Es bedeutete nicht nur, gewohnte Umgebung zu verlassen, sondern einen der Orte zu verlassen, der ja die größte wirtschaftliche Perspektive hatte. Zu verlassen, um hunderte Kilometer entfernt eine neue Heimat zu finden. Er soll seine Komfortzone verlassen, um neue Heimat zu finden. Eine Heimat, die als geistliche Heimat bezeichnet werden kann, weil sie ein Platz ist, an den Gott ihn stellt, den Gott vorbereitet hat, an dem Gott sich wünscht, dass Abraham dort zu Hause ist. Und ihr Lieben, wenn wir heute von geistlicher Heimat sprechen, dann ist es genau das. Ein Ort, an dem ich weiß, dass es Gott war, der mich dorthin gerufen hat und geführt hat. Ein Ort, der deshalb für mich Heimat ist, weil ich weiß, dass es ein von Gott und von seinem Geist vorbereiteter Ort ist. Ein Ort, an dem Gott mich gebrauchen will. Und wenn ich mein Leben so betrachte, dann fällt mir auf, dass geistliche Heimat für mich immer dort war, wo ich, wie Abraham, meine Komfortzone verlassen musste. Ich denke da zum Beispiel an das in meinen Augen perfekte Jobangebot, welches ich schon ein Jahr vor dem Ende von meinem Studium von WDL bekommen habe. Der ein oder andere kennt WDL. Ich sehe da manche Augen glitzern, wenn ich davon spreche. Also ja, arbeiten am Starnberger See, eine der schönsten Gegenden Deutschlands, einen Job sicher zu haben, bevor ich den Abschluss in der Tasche habe. Mehr Komfort konnte ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber Gott zeigte mir, dass nicht immer der komfortable Weg der Weg zur geistlichen Heimat ist. Denn es sind nicht gerade die komfortablen Dinge, die schönsten Aussichten, die uns ja lernen lassen, im Vertrauen zu wachsen. Oft sind es gerade diese Dinge, die uns verlernen lassen, den Blick auf Gott zu halten. Dabei ist gerade dieses unaufhörliche Suchen nach Gott, dieses Klammern, dieses Ringen, dieses Dranbleiben, das, was unser Vertrauen stärkt und am Ende erst diese Heimatgewissheit in uns wachsen lässt. Und es waren dann nicht die glücklichen Umstände, sondern einzig und allein Gottes Führung, die mich an einen Ort gebracht haben, an dem Gott mich haben möchte. Und das durfte ich selbst erleben. Wir als Familie haben hier in Helmeroth, hier in der Gemeinde, Heimat gefunden. Das hier ist definitiv unser Platz. Und das sehen wir nicht so, weil sich der Weg hierher einfach so von alleine ergeben hat, sondern weil der Weg hierher unkomfortabel und deshalb ein Weg des Vertrauens, des Ringens war. Aber wir durften als Familie in dieser Zeit lernen, geistliche Heimat ist da, wo meine Komfortzone aufhört. Das klingt erstmal widersprüchlich, denn Heimat ist doch eigentlich was, wo man sich wohlfühlt. Und ja, das stimmt auf jeden Fall. Doch in der geistlichen Heimat fühlt man sich nicht wohl, wenn alles den eigenen Komfortansprüchen entspricht. Und das ist nicht Gottes Ziel mit einer geistlichen Heimat. Sonst hätte vielleicht auch Ur in Chaldea der Ort für Abraham werden können, an dem er geistliche Heimat finden soll. Aber nein, in der geistlichen Heimat fühle ich mich dann wohl, wenn ich verstehe, dass es Gott war, der mich dorthin gestellt hat und dass nicht ich es war, der mich dorthin geführt hat. Und wo kann man Gottes Wegweisung besser erkennen als da, wo meine Komfortzone aufhört und ich mich deshalb voll und ganz in die Abhängigkeit des großen Gottes begebe oder begeben muss? Geistliche Heimat ist da, wo meine Komfortzone aufhört. Kommen wir zum nächsten Punkt, den Abraham verlassen soll. Und wir springen mal zuerst zum dritten Punkt in der Aufzählung, nämlich zum Haus seines Abrahams Vaters. Wir haben vorhin festgehalten, dass Ur eine hochentwickelte Stadt war. Und ähnlich wie zum Beispiel in der Handelsstadt Korinth im Neuen Testament, war es nun so, dass sich in hochentwickelten Städten eben auch negative Einflüsse schnell weiterentwickelt haben. Und in Ur war es besonders der Götzendienst. Götzendienst war definitiv nicht erst ein Problem der späteren Geschichte oder ein Problem der Korinther oder so, sondern schon fest in der Vorgeschichte unserer Glaubensväter verankert. Konkret wurden in Ur riesige Tempelkomplexe, wie dieser hier zum Beispiel, für den Mondgott Manna und die Mondgöttin Ningal gebaut. Und dort wurden gerade diese beiden dann angebetet. Und als ob das nicht schon genug wäre, erfahren wir in Josua 24, Vers 4 Folgendes. Da sagt Josua zum Volk Israel: Jenseits des Stroms haben eure Väter vor Zeiten gewohnt. Und zwar Terach, der Vater Abrahams, und der Vater Nahors. Und sie dienten anderen Göttern. Wir erfahren hier, dass Abrahams Vater und wohl auch Abraham selber Götzendiener war. Gott beruft also hier nicht irgendjemand aus der heiligsten Familie der damaligen Zeit. Nein, er entscheidet sich, jemanden aus einer götzendienerischen Familie zu berufen, um geistliche Heimat zu finden. Gott ist der Impulsgeber dafür, dass Abraham geistliche Heimat findet, weil Abraham hätte sie wahrscheinlich nicht gesucht, warum auch. Und das zeigt uns etwas ganz Wichtiges. Geistliche Heimat kann nur da gefunden werden, wo Jahwe zu Hause ist. Ich sage bewusst Jahwe und nicht einfach nur Gott, denn Götter waren auch in der Familie Abrahams zu Hause, nur halt nicht der Gott, der zu echtem Leben, zu echter Heimat beruft. Es war sein Wunsch, Abraham zu berufen, sein Plan, ihm geistliche Heimat zu geben. Gott war es, der ihm die Tür zu seiner geistlichen Heimat geöffnet hat, damit er eines Tages voll und ganz bei Gott zu Hause sein kann. Und damit das möglich war, musste er seine alten Götter verlassen. Nur so hatte Gott die Chance, Abrahams Tür zur geistlichen Heimat und damit die Tür zu Abrahams Herzen aufzustoßen. Geistliche Heimat ist da, wo Jahwe zu Hause ist. Ich möchte euch zwei persönliche Beispiele erzählen, die diesen Punkt vertiefen. Und für das erste Beispiel plaudere ich einmal ein bisschen aus dem Nähkästchen eines Pastors. Und zwar werden es am kommenden Donnerstag schon 4 Jahre, in denen wir hier in Helmeroth sind. Ob man es glaubt oder nicht. Es ist echt schon 4 Jahre her, als wir hierher gekommen sind. Und eine persönliche Entdeckung, die ich in diesen 4 Jahren machen durfte, ist, dass meine persönliche Beziehung zu Jesus einen Einfluss darauf hat, wie stark oder schwach mein Herz für seine Gemeinde schlägt. Und vielleicht seid ihr jetzt in euren Grundfesten erschüttert, aber es gab Zeiten, in denen das Motivationslevel nicht bei 110% war, für Gott in der Gemeinde zu dienen. Ja, auch ein Pastor kann das erleben, auch einem Pastor kann es so gehen. Doch wenn das so war, dann lag das weniger daran, dass die Gemeinde mir keinen Grund zur Freude gegeben hätte, sondern daran, dass Jahwe in meinem Herzen immer weniger Platz hatte. Und in solchen Zeiten habe ich gemerkt, je weniger Gott in meinem Herzen Platz hat, desto weniger werde ich mich auch in seinem Leib und in seiner geistlichen Heimat wohlfühlen. Und deshalb sollten wir uns, besonders dann, wenn uns die Liebe für Gottes Gemeinde mehr und mehr verloren geht, hinterfragen, was Gottes Platz in unserem Herzen einengt, ob es da nicht vielleicht wie bei Abraham Dinge gibt, die den Blick auf Gott verschließen. Auf Gott, der uns helfen will, in seiner Gemeinde zu Hause zu sein. Geistliche Heimat ist da, wo Jahwe im Herzen der Menschen zu Hause ist. Und das zweite Beispiel hängt mit einer Andacht zusammen, die ich vor einigen Jahren mal in einer Gemeinde, also nicht hier, gehalten habe. Und grundsätzlich mache ich das ja sehr gerne. Aber an dem Nachmittag wäre ich tatsächlich lieber im Erdboden versunken, als mit anderen Christen am Tisch zu sitzen. Denn in diesem Kreis wurde sich nicht konstruktiv ausgetauscht, sondern regelrecht bei zum Beispiel negativer oder gegenteiliger Meinung zerfleischt, unfair behandelt und respektlos miteinander umgegangen. Und ich wäre deshalb gern im Erdboden versunken, weil ich mich geschämt habe. Ich habe mich geschämt dafür, dass sich Christen im Austausch über das Wort Gottes so verhalten können. Bei mir kamen an diesem Nachmittag definitiv keine Heimatgefühle auf und ich kann es nicht wagen, über die persönliche Beziehung zu Jesus derer zu urteilen, die da mit mir am Tisch saßen. Dazu bin ich nicht befugt, aber es fiel mir im Nachhinein von diesem Nachmittag schwer zu glauben, dass die Teilnehmer dieses Kreises an dem Nachmittag wirklich Gott in den Mittelpunkt gestellt haben. Und es fiel mir auch schwer, nicht den Zusammenhang zu sehen, dass da, wo immer weniger nach Gottes Herzen gelebt und gelehrt wird, auch die Chance mehr und mehr verloren geht, dass andere Menschen dort eine geistliche Heimat finden. Dieser Nachmittag hat mich nochmal neu dazu aufgefordert, als Gemeinde, aber auch als Einzelperson nie aufzuhören, regelmäßig zu fragen, ob man noch nach dem Herzen Gottes lebt und lehrt. Denn geht dieses Fundament, dieses Zentrum verloren, werden Menschen auch keine echte geistliche Heimat finden können. Denn es ist nur da, wo Jahwe zu Hause ist, geistliche Heimat zu finden. Zu Hause in der Gemeinde und zu Hause im Herzen der Menschen, die zu dieser Gemeinde gehören. Da muss Jahwe zu Hause sein. Und so sind wir beim letzten Punkt angekommen, was Abraham verlassen soll und was eigentlich als zweites genannt wird, nämlich seine Verwandtschaft. Und wenn Abraham seine Verwandtschaft verlassen soll, dann bedeutet das besonders, dass er das hinter sich lassen soll, was er in der Vergangenheit mit der Verwandtschaft erlebt hat, um letztendlich geistliche Heimat finden zu können. Und zu den prägenden Verwandten in seiner Vergangenheit gehören zwei Personen, die man oft gar nicht so auf den Schirm hat, nämlich sein älterer Bruder, der interessanterweise auch Haran heißt, wie der Ort, und die erste Frau seines Vaters, Terach. Und über den Bruder lesen wir in 1. Mose 11, 28, dass der bereits in Ur verstorben war. Der älteste Bruder stirbt der Familie weg. Ein Todesfall, der an der Familie nicht spurlos vorbeigegangen sein muss. Doch es muss noch einen weiteren Verlust gegeben haben. Aus 1. Mose 20, Vers 12 wissen wir, dass Sarah ja die Halbschwester von Abraham war. Das bedeutet, dass sie nicht dieselbe Mutter hatten. Und man kann darauf schließen, dass nicht nur Abrahams großer Bruder, sondern auch eben diese Mutter verstorben war. Und wenn Gott nun von ihm fordert, die Verwandtschaft zu verlassen, dann meint er natürlich zum einen die noch lebenden Verwandten in Ur, aber besonders auch die negativ prägenden Erlebnisse aus der Vergangenheit, die in Verbindung mit seiner Verwandtschaft standen. Denn damals wie heute können vergangene Erlebnisse daran hindern, geistliche Heimat zu finden, bei Gott anzukommen, zur Ruhe zu kommen, auf ihn voll und ganz zu vertrauen. In der Gemeinde, in der ich groß geworden bin, war ich mit jemandem sehr gut befreundet. Und irgendwann ging diese Freundschaft aus verschiedenen Gründen auseinander. Und es war immer wieder seltsam, diesem ehemaligen Freund in der Gemeinde weiterhin zu begegnen. Und das hat nicht gerade dabei geholfen, in der Gemeinde Heimat zu finden. Und das ging so lange, bis wir beide uns entschieden haben, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Die Vergangenheit zu verlassen und Wunden heilen zu lassen. Und dieses Erlebnis hat mir gezeigt, was auch hinter dem Verlassen der Verwandtschaft bei Abraham steckte. Geistliche Heimat ist da, wo die Vergangenheit nicht die Gegenwart bestimmt. Geistliche Heimat ist da, wo die Vergangenheit nicht die Gegenwart bestimmt. Die Vergangenheit ist, ob wir wollen oder nicht, eine prägende Zeit. Davor können wir uns oft nicht drücken. Gleichzeitig ist sie aber auch, wie in Vergangenheit schon drinsteckt, eine vergangene Zeit. Eine Zeit, die nur so lange unser Denken, unser Handeln innerhalb der Gemeinde prägt, wie wir ihr die Erlaubnis dafür erteilen. Und solange die Dinge aus der Vergangenheit, die unsere Heimatgefühle gedämpft haben, die Gegenwart prägen lassen, wird auch in der Gegenwart der Ort, an den Gott mich gestellt hat, nur schwer zu einer geistlichen Heimat für mich werden. Geistliche Heimat ist da, wo meine Komfortzone aufhört. Geistliche Heimat ist da, wo Jahwe zu Hause ist. Und geistliche Heimat ist da, wo die Vergangenheit nicht die Gegenwart bestimmt. Ihr Lieben, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, wir erleben heute Morgen in unserer Gemeinde geistliche Heimat ganz unterschiedlich. Thomas, Sally und Reinhold, ihr habt euch entschieden, die EG Helmeroth ganz neu oder ganz bewusst als eure geistliche Heimat zu sehen. Das freut uns, darüber sind wir sehr, sehr dankbar. Und manch anderer hat auch schon vor Jahren oder Jahrzehnten die Gemeinde hier als geistliche Heimat angenommen. Und egal ob heute oder schon länger, Gott möge uns mit Liebe, Geduld und Freude an seiner Gemeinde ausstatten. Besonders dann, wenn sein Ruf bedeutet, die eigene Komfortzone zu verlassen und im Vertrauen auf ihn Glaubensschritte zu wagen. Gott möge uns den Mut und die Weisheit geben, mit dafür zu sorgen, dass Jahwe und sein lebendiges Wort immer bei uns hier in Helmeroth zu Hause sind und Gott damit der Herr der Gemeinde ist und bleibt. Und er helfe uns, Erlebnisse, vielleicht auch negative Erlebnisse mit Gemeinde aus der Vergangenheit abzulegen und die Gegenwart nicht von den Erlebnissen, sondern von Gott bestimmen zu lassen. Ich möchte uns heute Morgen nochmal ganz bewusst dazu ermutigen, mutige Glaubensschritte zu gehen, denn das stärkt das Vertrauen in den Gott, der der Erhalter dieser Gemeinde ist. Vielleicht ist es aber auch für dich an der Zeit, Jesus nochmal ganz bewusst als Herr deines Lebens in dein Herz einzuladen, denn eine Liebe für seine geistliche Heimat kann erst da entstehen, wo unser Herr sie uns auch schenken darf. Und wenn es Erlebnisse aus der Vergangenheit gibt, die dich daran hindern, diese Gemeinde als deine geistliche Heimat aus Gottes Hand zu nehmen, dann lege Gott das ehrlich vor die Füße und bitte ihn, dass er dir dabei hilft, die Gegenwart nicht von der Vergangenheit bestimmen zu lassen. Gott hat Abraham dazu berufen, geistliche Heimat zu finden, und ich bin mir sicher, dass er auch an jedes seiner Kinder dazu beruft, in der Gemeinschaft mit anderen Kindern Gottes etwas Besonderes, etwas Wunderbares, etwas Wertvolles zu sehen und zu finden. Und wie so vieles im Leben mit Gott ist aber auch das nicht immer einfach. Und das sehen wir auch bei Abraham. Abraham sollte seinen Vater verlassen, als er in Ur aufgebrochen ist, aber wir haben erfahren, dass er ihn bis Haran noch mitgenommen hat. Er sollte seine Verwandtschaft verlassen. Wir haben aber eben gelesen, dass Lot auch von Haran aus mit weiterziehen durfte. Gottes Ruf in seine Heimat fordert immer wieder Entscheidungen von uns. Doch wir dürfen wissen, dass es sich lohnt, vor Gottes Ruf nicht die Ohren zu verschließen, sondern sich in eine geistliche Heimat hineinberufen zu lassen. Denn so wie Abraham dadurch Segen erfuhr und selbst zum Segen wurde, darf ich uns alle und heute besonders Sally, Thomas und Reinhold zusprechen. Gott will euch für euren Dienst in eurer von Gott gegebenen geistlichen Heimat segnen. Und wer seine Komfortzone verlässt, bei wem Jahwe wohnt und wer sich nicht von der Vergangenheit, sondern von Gott prägen lässt, der darf sich sicher sein, dass er für Gott und für andere ein Segen sein wird. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir anhand von Abraham erkennen dürfen, welch großes Geschenk es ist, wenn du Menschen berufst, herausrufst. Besonders dann rufst, wenn andere Götter, andere Dinge der Herr des Lebens waren. Herr, und in irgendeiner Weise durften wir in unserem Leben auch erleben, dass du uns rufst, in Gemeinschaft mit anderen Christen. Und danke, dass das so möglich ist, Herr. Besonders hier in Deutschland, Herr, dass wir Gemeinschaft leben dürfen, dass wir überhaupt zusammenkommen dürfen, um geistliche Heimat auch öffentlich zu finden, Herr. Und so möchte ich dich aber besonders heute Morgen bitten, dass unser Herz auch irgendwo geistliche Heimat erlebt. Dass du groß wirst in unseren Herzen heute Morgen. Dass du uns hilfst, das abzulegen, was uns auch aus der Vergangenheit vielleicht immer wieder daran hindert, wirklich in deiner Gemeinde zur Ruhe zu kommen, anzukommen, zu Hause zu sein. Ich danke dir, Herr, dass du diesen Weg mit uns gehen möchtest und hilf uns auch, Augen und Ohren und Herzen offen zu halten für die Menschen, für die Dinge, für die Situationen, wo wir mithelfen können, dass Heimat wieder in Gemeinde gefunden werden kann, geistliche Heimat, Herr. Wir danken dir, dass du diesen Weg mit uns gehen möchtest und danke, dass du uns nachfolgst und dass wir dir nachfolgen dürfen. Amen. Ja, und jetzt haben wir es schon oft angekündigt und jetzt wollen wir auch dazu kommen. Wir wollen Sally, Thomas und Reinhold als Mitglieder aufnehmen. Und wir wollen die drei nicht in die Gemeinde aufnehmen, denn Teil der Gemeinde sind sie ja schon. Und um Teil der Gemeinde zu sein, um dazu zu gehören, muss man auch kein Mitglied werden. Jeder von uns hier ist Teil der Gemeinde. Doch Reinhold, Sally und Thomas, sie haben sich für das entschieden, was in dem, wie ich finde, sehr guten Lied, ist schon ein bisschen älteres Lied, manch einer kennt es vielleicht noch, auf dein Wort will ich trauen, gut beschrieben wird. Und dort heißt nämlich zum Beispiel in der dritten Strophe, auf dein Wort will ich's wagen, das Netz zu werfen aus, will deine Botschaft tragen in manches Herz und Haus. Herr, lass es wohlgelingen, schaff Früchte da und dort, nichts Eigenes will ich bringen, nur dein lebendig Wort. Reinhold, Sally und Thomas wollen sich hier in der EG Helmeroth ganz bewusst durch das lebendige Wort ausrüsten lassen, um in ihrem Umfeld Netze auswerfen zu können, in manches Herz und Haus Gottes Botschaft weitertragen zu können. Durch ihre Mitgliedschaft wollen sie heute ganz bewusst vor Gott und vor der Gemeinde zeigen, dass hier ihre geistliche Heimat ist, der Ort, an dem Gott sie in seiner Gemeinde einsetzen will, dass dieser Ort bewusst die EG Helmeroth sein soll und dass sie ganz bewusst mithelfen wollen, dass wir als Gemeinde unseren Herrn bekennen, sein Wort schützen und ehren und sein Reich bauen. Und das freut uns sehr, dass ihr ja, euch dazu entschieden habt. Und ich darf euch drei jetzt einmal zu mir hier nach vorne bitten. Am besten auf die Seite, da haben wir heute ein bisschen mehr Platz. Ich drehe mich mal so ein bisschen. Ich drehe mich doch nicht. Ja, so eine Mitgliederaufnahme ist immer eine gute Möglichkeit, nochmal den einen oder anderen besser kennenzulernen. Und ich habe euch im Vorfeld drei Fragen zukommen lassen. Und der Reinhold hat mich schon gebeten, die Fragen noch konkreter zu stellen, weil man da sicher sehr viel dazu sagen könnte. Aber ich schmeiß trotzdem mal diese erste Frage so an, wie ich sie euch auch weitergeschickt habe. Ja, sie wehrt sich. Ha, da. Wer bist du? Ja, ganz konkret und klar gefragt, wer bist du? Und ich will die erste Frage an dich, Reinhold, mal weitergeben. Dich fragen, wer bist du eigentlich? Und ich will aber auch deinen Wunsch nachkommen, ein bisschen konkreter fragen. Und mich würde interessieren, wer bist du in dem Sinne, was Jesus für dich in deinem Leben in der Vergangenheit vielleicht getan hat? Wo würdest du sagen, das ist das, was Jesus mir in meinem Leben bedeutet, was er in meinem Leben gemacht hat? Warum ich mit Jesus angefangen habe zu leben oder mit ihm zusammen unterwegs bin?
Als ich das erste Mal die Frage las, habe ich gedacht, wenn ich das mal wüsste. Nun ganz kurz, ich bin in einer EC-Freizeit zum Glauben gekommen. Und zwar durch einen, der gebetet hat, der ein ganz leichtes Handicap hatte. Und da ich ja meinte, ich wäre okay, normal, habe ich mich wahnsinnig geschämt. Ich erinnerte mich daran, dass ich mit 2,5 Jahren 14 Monate lang im Krankenhaus lag, Tuberkulose, Gehirnhautentzündung, Man hat mir gesagt, ob das stimmt, weiß ich nicht, dass ich als einziger Lebender von einem 60er Kindersaal runtergekommen bin. Die Älteren kennen das noch, dass es da nicht Einzelzimmer gab, sondern riesige Säle. Und diese Erinnerung, dass ich dafür nicht danken konnte, hat mich sehr beschämt, weil das einer, für den ich meinte, stufenmäßig höher zu sein, der konnte danken, ich nicht. Also ich hatte keinen Mercedes geklaut, da war ich viel zu dumm zu. Aber die Undankbarkeit, das war für mich der Anlass, Jesus nachzufolgen. Und dann später habe ich den Wolfgang Dück gehört. Einige kennen ihn noch. Auf einer EC-Tagung mit einem Temperament, das ich gedacht habe, in dem Team würde ich gerne arbeiten. Und als dann der später dann auch starb, ja in unmittelbarer Nähe, hat mich das sehr, sehr bewegt. Ein weiterer Anlass war, bei auch wiederum einer EC-Tagung, da sprach ein Spanier, so temperamentvoll, da habe ich gedacht, der reißt die Bühne ab. Aber mit dem Wort, wenn du den Ungläubigen nicht warnst, werde ich das Blut von deiner Hand fordern. Und da habe ich meinen tollen Beruf, das war der beste Beruf, den es gab, Polsterdekorateur, in den Neubau zu kommen, kalt, Ding. Und nachher, wenn man rausgeht, angenehm, toll, schön. Also war für mich der beste Beruf, den zu verlassen, um dann nach Liebenzell zu gehen, Prediger zu werden und. So, jetzt reicht es dann für den Teil. Wer Näheres wissen will, kann das dann nachher bei toll wieder vorbereitet, Kaffee und sonstige schöne Sachen noch nachfragen.
Vielen Dank. Sally, wer bist du?
Ja, also vorbereitet, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich mich auf die simple Frage, wer bin ich? Es klingt jetzt zumindest erstmal simpel. Aber dann schwenke ich kurzfristig um. Wer bin ich, beziehungsweise was habe ich im Glauben erlebt, was mich dazu geführt hat, dabei zu bleiben oder überhaupt mich für Gott zu entscheiden? Das ist eigentlich gar nicht so eine krasse Story gewesen damals. Ich war 5, glaube ich, war auf einer Freizeit und habe einfach bei den Themen, also bei dem Kindergottesdienst immer wieder das Gefühl gehabt, so, du bist zwar in der christlichen mit christlichen Eltern aufgewachsen und so, aber es braucht noch dieses Yes, sagen wir jetzt mal wirklich Ja, und nicht nur ein Mitlaufen von. Und dann habe ich mit 5 im Prinzip, bin ich zu dem Angebot hingegangen, wo gesagt wurde, da wird für dich gebetet, da kannst du dein Leben übergeben, aktiv. Und dann habe ich das gemacht, war aber wie gesagt erst 5 Jahre alt und habe das dann etliche Jahre später, hatte ich dann nochmal das Gefühl, dass ich das nochmal in, ich sag mal, erwachsenerem Zustand nochmal machen sollte. Einfach ja für mich nochmal richtig festzumachen, jetzt wo du einfach ein bisschen mehr wirklich eine Persönlichkeit geworden bist, dass es mir immer noch wichtig ist. Und habe das dann nochmal aktiv gemacht. Und der letzte Glaubensschritt war dann im Endeffekt die Taufe. Ich habe mich im März 2018 taufen lassen. Und das war noch so dieses letzte bisschen jetzt mit ganz Vollgas. Und das war richtig, richtig gut. Und seitdem habe ich einfach immer wieder erleben dürfen, wie Gott mich durch jede Situation durchgetragen hat. Egal, was irgendwie das Leben einem entgegengeschmissen hat. Er hat einfach immer seine Hände ausgestreckt. Und egal, wenn ich das Gefühl hatte, oh, ich bin ganz alleine, dann war er trotzdem immer da und immer derjenige, der dann doch mal nochmal einen Ratschlag gegeben hat und nochmal gesagt hat, hier, nimm die Hand, ich halte dir hin. Genau.
Ja, und um deine Vorbereitung nicht ganz über Bord zu werfen, ihr seid ja noch nicht so lange bei uns hier in Helmeroth. Ich denke so ganz platt, wer bist du? Ist, denke ich, trotzdem für den einen oder anderen noch interessant. Also wenn du da gerade noch so ganz allgemein was sagen möchtest, sehr gerne.
Ja, ich bin Sally, eigentlich Salome. Ich bin 27 Jahre alt, komme aus dem schönen Westerwald und bin Erzieherin, im Moment in der Kita, also nicht im Moment, ich habe vor zu bleiben. Ich bin in der Kita und habe unglaublich viele verschiedene Hobbys. Wenn ihr Interesse habt, einfach fragen, das würde zu lang dauern. Aber ein großes Hobby ist, wie ihr sehen könnt, definitiv Musik.
Vielen Dank. Thomas, du darfst.
Ja, mein Name ist Thomas Blum. Ich bin 57 Jahre alt. Habe mich nicht mit 5 Jahren entschieden, sondern mit 15. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Ich wusste eigentlich immer, dass es Gott gibt. Das war für mich eigentlich nie eine Frage. So im christlichen Elternhaus, klar, kriegt man das natürlich auch vorgelebt. Da habe ich aber nie dran gezweifelt. Nur ich habe irgendwann angefangen zu zweifeln daran, ob ich später auch bei ihm im Himmel sein werde. Und da war ich mir unsicher. Und dann habe ich gebetet und dann habe ich überlegt. Und dann, ich glaube, es war dann irgendwann durch eine Predigt, wo mir dann klargemacht wurde, ja, eigentlich nur so den kindlichen Glauben weiterleben, das bringt nichts. Irgendwann muss man mal vielleicht reinen Tisch machen und muss einfach mal sagen, was einem wirklich wichtig ist und einem und ja und vielleicht auch die Sünden vor Gott bringen. Als ich das dann gemacht habe, da habe ich gedacht, jetzt ist alles erledigt. Jetzt habe ich mal das Ziel meines Lebens erreicht, könnte man fast sagen. Nee, also es war wirklich ein sehr schöner Moment, weil ich mir nicht vorher nicht vorstellen konnte, wie das ist, wenn auf einmal so eine Last von einem fällt. Und seitdem bin ich als Christ unterwegs. Wir haben dann relativ früh, habe ich mit Jungscherarbeit angefangen. Ich bin damals, dadurch kenne ich auch einige von euch hier, Jugendbundleiter gewesen. Damit will ich nicht angeben, aber ich war einer der jüngsten Jugendbundleiter im ganzen Kreisverband mit 18 Jahren. Wurde auch von jedem, nicht so von jedem ernst genommen. Aber gut, es war trotzdem eine echt schöne Zeit. Wir haben sehr viel in Haus Friede verbracht. Haus Friede sagt euch ja auch ganz viel, ne? Glaubensleben habe ich sehr viel in Haus Friede gelernt. Da muss ich sagen, das hat mir sehr, sehr viel gebracht. Was kann man sonst noch sagen? Ja. Beruf. Ich war ziemlich lange Tischlermeister, bin es noch, aber übe den Beruf fast nicht mehr aus, nur noch so ein bisschen am Rande. Ich bin jetzt Bildungsbegleiter an der Realschule Plus und Ausbildungsbegleiter in Westerburg an der Ausbildungsnachhilfe. Mittlerweile brauchen immer mehr Jugendliche die Unterstützung in der Ausbildung und da bin ich mittlerweile tätig. Hat mit meinem Beruf nicht mehr so viel zu tun, aber macht mir sehr viel Spaß. Zwei Töchter habe ich und einen Schwiegersohn. Die andere sitzt dahin. Die erste habt ihr schon kennengelernt. Ich war auch schon mal verheiratet, 32 Jahre, bis meine Frau zu früh für meine Begriffe, vielleicht aus Gottes Sicht der richtige Zeitpunkt, nach Hause gegangen ist, zu ihm. Also sie hat ihr Ziel ein bisschen früher erreicht. Und da kommt noch hinzu, diese Phase, da habe ich nochmal gemerkt, was Christsein wirklich bedeutet und was auch Gemeinde bedeutet. Dass dann eine Gemeinde dahinter steht, damals eine andere Gemeinde, die einen trägt und die einem weiterhilft und die einen nicht links liegen lässt oder ignoriert. Nachbarn sind oft an einem vorbeigegangen, weil sie nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Aber die Gemeinde hat zu einem gestanden und für einen gebetet und das war sehr, sehr schön. Ja.
Vielen Dank euch für auch die ehrlichen Einblicke zu dem, wer ihr seid. Und Thomas hat schon so ein bisschen angefangen und ich würde dich auch gleich bitten, die zweite Frage, falls du da noch was ergänzen möchtest, zu übernehmen. Und zwar ist die zweite, ich spoiler schon mal, was macht für dich Gemeinde aus? Ich denke mal, sie kommt hier vorne auch gleich nochmal, Jakob, sonst drückt, genau, sehr gut, danke. Was macht für dich Gemeinde aus?
Ja, wie gesagt, einen Teil habe ich schon eben gesagt. Gemeinde ist aber für mich auch ein Punkt, wo man gemeinsam lernen kann, sich gegenseitig unterstützen kann, sich auch korrigieren darf, in einem guten Rahmen korrigieren darf. Gemeinde ist eigentlich müsste ich am Anfang anfangen, weil Gemeinde ist von Gott gewollt. Gemeinde ist das, was Gott uns gegeben hat als Möglichkeit, damit wir als Christen auch überleben können. Weil als Einzelkämpfer, glaube ich, funktioniert das nicht. Oder man sieht vielleicht, dass die Leute, die versuchen, ohne Gemeinde klarzukommen, die werden irgendwann ganz komisch. Oder die entwickeln irgendwelche Sonderlehren oder sonst was. Also ich glaube, das tut keinem gut. Und Gemeinde ist einfach wichtig, um voranzukommen im Glauben, um Jesus zu dienen. Und ja, ich denke, das ist so.
Gemeinde sehe ich unter zwei ganz großen Gesichtspunkten. Einmal das, was du gesagt hast, das nach innen füreinander da sein, nicht aneinander vorbeigehen, mittragen. Und der zweite Teil ist für mich dieser Weg nach außen. Das andere, Jesus kennenlernen. Das kann ganz unterschiedlich sein zu unterschiedlichen Zeiten. Aber dennoch sehe ich als Gemeinde immer als eine Auftragsgeschichte. Denn wie sollen sie ihn kennenlernen, wenn sie nichts von ihm gehört haben? Ihr kennt die Bibelstelle. Und das ist für mich ein großes, großes Anliegen. Und mein Gebet ist seit vielen Jahren auch, dass gerade in den Bereichen, wo wir mit anderen Menschen zusammenleben, unserer Verantwortung bewusst sind. Ich weiß, es ist eine ganz harte Kiste, aber trotz allem, es wird auf uns geschaut, auch wenn man uns das nicht sagt. Man beobachtet uns ganz genau, auch wenn man das nicht wahrhaben will. Aber wie reagiert du als Christ in dieser Situation? Das ist eine brennende Frage, die immer da ist, und dass wir darauf mit unserem Leben und unseren Worten Antwort haben. Nicht nur durch unser Leben. Anton Schulte wurde angegriffen, warum er denn predigen würde. Es müsste doch durchs Leben geschehen. Da hat er zurückgefragt, und wie viele Leute haben dich auf dein Leben angesprochen? Keiner. Also sagt er, die Zeit habe ich genutzt zur Verkündigung. Und das ist entscheidend für uns auch. Und darum auch als Gemeinde, das Gebet hinter denen, die in Verantwortung stehen, ist ja auch das, was uns als Gemeinde als erstes geboten wird, tue zuerst. Ihr kennt, das muss ich nicht wiederholen, die Zeit läuft weg. Sondern, dass wir das aber auch wahrnehmen, die in Verantwortung stehen mit anderen Menschen. Ob jetzt hier als Betreuer für jungen Leuten einen Weg zu zeigen oder in einer Pharma, wo ich Chef bin, wie verhalte ich mich? Also das ist für mich Gemeinde.
Ja, also ursprünglich habe ich gedacht, naja, Gemeinde ist für mich erstmal so wenn ich mal direkt das raushauen würde, was mir einfällt, zwei Dinge, Gemeinschaft und Lehre, definitiv. Also mein Fokus ist da zumindest, wenn ich an Gemeinde denke, einmal dieses eben gemeinsam Christ sein, leben und auch lernen, authentisch Christ zu sein. Nicht nur am Sonntag, nicht nur im Jugendkreis, sondern die ganze Woche und das eben auch, wie du gesagt hast, ja, zum Beispiel auf der Arbeit zu machen und eben ganz klar einen Unterschied zu machen in dem, wie man reagiert auf Situationen. Und da eben einfach das zu lernen in der Gemeinschaft und sich gegenseitig da eben auch zu helfen, wie das funktionieren kann oder wie das aussehen kann. Bezüglich Lehre, ja, ganz klar die Predigt, aber auch alles andere, was irgendwie Gottes Wort verkündet in der Gemeinde. Also sei es jetzt ein Lied oder auch ein Impuls in der Einleitung oder ähnliches. Also alles, was irgendwie einen immer wieder mit Fokus auf Gottes Wort bringt. Genau, die zwei Dinge wären für mich das, was Gemeinde ausmacht.
Ja, vielen Dank euch für euren Blick in euer Gemeindeherz. Und die letzte Frage, die uns natürlich auch brennend interessiert: Warum möchtest du in der EG Helmeroth Mitglied werden? Reinhold.
Also ganz kurz. Ich hatte eine Krise mit der Gemeinde, wo ich war oder wir waren. Und da ich Helmeroth durch einige kannte, durch den Klaus und Dorothee, durch Jens und Claudia, durch den Harald, durch Margret und Thorsten und durch Heidrun, habe ich gedacht, gehe ich hierher. Und da habe ich gemerkt, das sind nicht nur die, sondern es sind noch viel mehr nette Menschen hier.
Ja, ich muss ein kleines bisschen ausholen, aber ich halte mich kurz. Ja, wir sind jetzt seit 2010, ich hätte 10 gekriegt, danke, seit 2010 auf der Suche nach einer geistlichen Heimat und ja, haben immer wieder in verschiedene Gemeinden reingeguckt, einen gewissen Zeitraum, und leider immer wieder feststellen müssen, dass das nicht die Gemeindeform ist oder nicht die geistliche Heimat, so wie wir uns das vorstellen für eine Gemeinde. Und kam dann im Prinzip im Oktober letztes Jahr hierhin, und ich habe ziemlich schnell für mich festgestellt, so, oh, das könnte sein. So, also, und dann wurde das eigentlich seitdem immer wieder bestätigt, durch Interaktionen mit euch, durch, ja, die Lehre einfach, die verkündet wurde, durch Gemeinschaft, durch alles Mögliche. Und dann habe ich gesagt, nach so viel Suche, jetzt bist du angekommen, habe nochmal aktiv dafür gebetet und wurde mir auch nochmal bestätigt. Das ist tatsächlich so und ja, deswegen stehe ich hier.
Bei mir war es der erste Eindruck. Ja. Ihr seid eine der ersten Gemeinden, die relativ am Anfang bei Gesprächen, ich gucke da ganz bewusst die Julia an, die ist nämlich mit daran schuld, die weiß jetzt nicht, worum es geht, die relativ am Anfang schon zugegeben haben, dass sie nicht perfekt sind. Oder dass ihr nicht perfekt seid. Ja, ich meine, wir sind wirklich lange auf der Suche gewesen. Man könnte vielleicht sagen, ja, die zwei, die müssen ja ganz schön komisch sein, oder die vier, wenn die so lange brauchen, um eine Gemeinde zu finden. Aber wir sind leider wirklich oft auf Gemeinden gestoßen, die sich so sicher waren, dass sie ganz gut sind und dass sie sich kaum noch verbessern können. Und ich bin der Meinung, wenn das jemand sagt aus der Gemeindeleitung, dann ist irgendwo, läuft irgendwas was ziemlich falsch. Und den Eindruck habt ihr nicht vermittelt. Ihr habt den Eindruck vermittelt, ihr habt immer mal wieder auch Baustellen, wo ihr dran arbeiten müsst und wo ihr dran arbeitet. Und das fand ich schon mal sehr sympathisch. Ich meine, man kennt sich ja auch selbst, ne? Dann weiß man ja, dass man da vielleicht dann ganz gut aufgehoben ist. Zum anderen muss ich sagen, der zweite Grund, den findet ihr hier auf der Seite. Das ist nämlich die Jugendarbeit bei euch. Wie lange habt ihr gestern gefeiert? Bis zwei?
Vier.
Bis vier, okay. Und ihr seid jetzt hier. Also das sagt was über eine Gemeinde aus. Ja. Ich meine, ich habe ja eben gesagt, dass ich mal Jugendbundleiter war oder Jugendleiter. Jugendbundleiter klingt so alt, der Begriff, aber deswegen war mir eigentlich Jugendarbeit immer wichtig. Und wir haben auf der Suche nach Gemeinden immer wieder festgestellt, wo Jugendarbeit zu kurz gekommen ist. Da hatte die Gemeinde keine Perspektive. Und das, finde ich, ist bei euch echt großartig. Und der dritte Grund, können wir eigentlich sagen, ich habe hier endlich das Gefühl, angekommen zu sein. Und das bedeutet mir viel. Danke dafür.
Einige von euch kennen wahrscheinlich Leo Jans noch. Oder auch vom Namen Jans-Team. Leo Jans predigt Folgendes. Wenn du nach langem Suchen endlich eine vollkommene Gemeinde gefunden hast, das wird lange dauern, bis du sie gefunden hast, dann habe ich eine herzliche Bitte an dich. Tret du ihr nicht bei, dann ist sie nicht mehr vollkommen.
Ja, vielen Dank euch für eure Einblicke und ich möchte an dieser Stelle ein Gebet sprechen und Gott besonders dafür danken, dass ja er euch hier hergeschickt hat und uns auch damit reich beschenkt. Himmlischer Vater, wir danken dir für Thomas, für Sally und für Reinhold. Danke, dass du sie hierher geführt hast, Herr. Und ich will dir Danke sagen, dass du uns als Gemeinde führst, Herr. All das, was wir sind und haben, das sind wir nicht durch die vielen tollen Menschen, die hier sind, sondern es sind wir allein durch dich, der uns formt, der uns immer wieder korrigiert, der uns führt und leitet, Herr. Und deswegen sei dir alle Ehre und das größte Lob dafür, dass wir hier jetzt stehen und als Gemeinde wirklich merken dürfen, dass du uns führst und leitest. Amen. Wir wollen jetzt Folgendes tun, und zwar wollen wir jetzt gleich, Tammy, es braucht noch ein paar Minuten, ihr habt jetzt die Möglichkeit, das Bekenntnis zu sprechen, das ist unser Gemeindebekenntnis sozusagen, da wo so die Dinge drinstecken, die uns als Gemeinde einfach wichtig sind, die uns auf dem Herzen liegen. Und ich habe euch das vorher zugeschickt, deswegen wird das jetzt keine böse Überraschung für euch sein. Ich habe es hier vorne nochmal abgedruckt. Ihr dürft euch, wenn ihr wollt, dahin stellen zum Mitlesen, oder Reinhold ist wie immer gut vorbereitet. Und dann erscheint es auch gleich hier vorne. Wir werden das so machen, dass ich immer einen Teil vorlese und dann dürft ihr den zu dritt dann gemeinsam nachsprechen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist mein Erlöser und Herr. Er hat mir meine Schuld vergeben und durch den Heiligen Geist ewiges Leben geschenkt.
Er hat mir meine Schuld vergeben und durch den Heiligen Geist ewiges Leben geschenkt.
Er hat mich als sein Eigentum angenommen und in seine Gemeinde gestellt. Ich freue mich über die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Deshalb will ich mein ganzes Leben nach seinem Willen ausrichten und meine Gaben für ihn einsetzen. Ich will treu die Bibel lesen und beten. In meiner Gemeinde will ich nach den Grundsätzen der Evangelischen Gemeinschaft Helmeroth verantwortlich mitarbeiten und am Leben und Dienst der Gemeinde teilnehmen. Mit meinem Leben will ich anderen Menschen den Weg zu Jesus Christus zeigen. Ich möchte euch nun Gottes Segen zusprechen und ich darf den Harald im Namen des Vorstands bitten, mit nach vorne zu kommen, der auch für euch beten wird. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du ja ein großes Fest feierst, nicht nur dann, wenn wir diese wichtigste Entscheidung des Lebens treffen, dir nachzufolgen, unser Leben dir hinzugeben, sondern auch dann, wenn du merkst, dass Menschen zu Hause ankommen bei dir in deiner Gemeinde, Herr. Und so möchte ich Segen aussprechen. Segen über euch, Reinhold, Thomas und Sally, der Herr segne und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch. Und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und gebe euch seinen Frieden. Seinen Frieden, wenn Herausforderungen kommen, wenn Baustellen deutlich werden, wenn wieder ganz neu es wichtig wird, sich auf unseren Herrn zu fokussieren. Er schenke euch Frieden darin, eure Begabungen einsetzen zu können und zu dürfen. Und er schenke euch seinen Segen, in seiner Gemeinde zu wachsen, gestärkt zu werden und Zeugnis zu sein in dieser Welt. Amen.
Herr Jesus, hab du Dank, dass du die drei, Sally, Thomas und Reinhold, zu uns geführt hast. Herr, du hast uns damit eine große Bereicherung geschenkt und auch schon zuvor hast du die Herzlichkeit, diese Gaben und die Offenheit geschenkt, Herr. Und da können wir nur dankbar sein. Herr, wir bitten dich, dass jetzt auch in Zukunft, dass wir da wirklich in Einheit zueinander doch wirklich stehen. Und dass wir immer in Offenheit doch miteinander arbeiten, Herr. Herr, hab du Dank, dass du uns da beschenkt hast und schenk du da wirklich weiterhin deinen Segen. Amen.
Ja, ihr habt es gleich geschafft. Ich darf euch noch bitten, ganz offiziell eure Mitgliedskarte zu unterschreiben. Da ist unser Bekenntnis nochmal abgedruckt, die Gemeindegrundsätze. Und genau, dann wäre das die letzte Amtshandlung jetzt für euch hier in diesem Gottesdienst. Ich habe hier die Sally als erstes stehen. Du darfst gern mit meinem besonderen Stift unterschreiben. Herzlich willkommen bei uns hier in Helmeroth. Schön, dass du da bist. Ich denke, wir können mal klatschen. Hier steht Reinhold Begemann. Auch du darfst hier unterschreiben. Und Thomas, für dich habe ich auch noch eine Karte. Ja, dann dürft ihr euch gern wieder setzen. Ja, das kriegen wir, denke ich, hin.
Das Kreuz muss mit drauf.
Segen zusprechen, können gern dazu aufstehen. Und ich möchte in diesem Segensgebet ganz besonders heute auch die Anne mit, über Anne Gottes Segen aussprechen. Du wirst ja am Mittwoch, richtig, nach Berlin gehen für ein Jahr. Und wir wünschen dir auch als Gemeinde dafür Gottes Leitung und seinen Segen. Und ich werde auch an der Stelle an die Lena denken, die jetzt schon bei WDL am Starnberger See ihr FSJ angefangen hat. Und auch die Anita, die wird ja am Donnerstag nach Argentinien fliegen, um dort mit dem Sören gemeinsam, ja, zumindest erstmal das eine Jahr zu sein. Und was danach kommt, sehen wir dann. Also genau, für euch drei ganz besonders heute Gottes Segen, aber auch für uns für die kommende Woche. Jesus Christus, wir danken dir, dass wir merken dürfen, dass du ja nicht nur hier in der Gemeinde dein Reich baust, sondern auch über Deutschland und die Welt verteilt, Herr. Und so wollen wir ganz besonders deinen Segen auch über Anne, über Lena und über Anita aussprechen, Herr. Wir beten, dass du sie segnest, dort, wo sie ja jetzt für dich unterwegs sein dürfen. Herr, ich bete, dass sie auch dort Gemeinde finden, Heimat finden, Herr, wo sie im Glauben